Heute habe ich mir wieder einen Experten ins Nerdcafé eingeladen, und zwar Dominik Liss, den ich natürlich auch gleich nochmal ausführlicher in der Vorstellung vorstellen werde. Und mit Dominik habe ich gesprochen über Zielgruppe, über Zielgruppenmarketing, über seine eigene Community, über Podcasting, über YouTube, über Content. Sehr viele Themen, die dich interessieren könnten, wenn du mit deinem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest oder wenn du als WordPress-Freiberufler durchstarten willst. Hör gern zu. Herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast. Heute habe ich mir mal wieder einen Experten eingeladen, und zwar Dominik Liss aus Österreich. Dominik Liss ist WordPress-Entwickler und er löst die Probleme seiner Kundinnen. Ähnlich wie ich teilt Dominik sehr gern sein Wissen, allerdings nicht in dem Audio-Podcast, sondern in dem Video-Podcast. Und in dem war ich sogar auch schon zu Gast. Heute sprechen wir über Zielgruppen und vor allen Dingen über unsere Erfahrungen, wie wir unsere jeweilige Zielgruppe gefunden haben. Im kurzen Vorgespräch hat Dominik mir noch verraten, dass er heute zum allerersten Mal auf der anderen Seite sitzt, des Mikrofons sozusagen, also als Gast und zum ersten Mal auch ohne Video. Bei mir ist nämlich so, ich nehme mein Nerdcafé ohne Video auf, ist ein reiner Audio-Podcast und deswegen doppelte Aufregung. Dominik, ich hoffe, du kommst damit klar. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung. Bin echt schon voll nervös, weil jetzt merke ich zum ersten Mal, wie sich dann die Gäste beim Podcast fühlen. So, normalerweise habe ich meine Notizen, ich habe einen Plan, ich weiß Step by Step, welche Themen ich ansprechen werde. Mhm. Und also, hey, wenn ich jetzt aber die Fragen beantworten muss, dann muss ich ja wirklich eloquent und in einem fließend das alles beantworten. Ach, aber Quatsch. Ich glaube, wir schaffen das.
Wir schaffen das auf jeden Fall. Und wir machen ja ein Gespräch, kein Interview. Vielleicht auch noch mal ganz cool, ich versuche immer mit Musik einzusteigen, ich orientiere mich da an dem großen deutschen Podcast Fest und Flauschig, den kennst du vielleicht auch, die machen das auch so und ich dachte, okay, was die können, kann ich auch und damit will ich natürlich ähnliche Reichweiten generieren wie die beiden, ob das klappt, wird man sehen, aber auf jeden Fall gibt es eine Playlist, die heißt Nerdcafé Playlist, ist auch immer verlinkt irgendwo um den Podcast drumherum, Coffee and Play heißt die, glaube ich, weiß es gerade selber gar nicht. Und jeder Gast, jede Expertin darf da ein Lied reinlegen und ich mache das dann auch immer, Dominik, und vielleicht hast du ja einen Song, der dich in den letzten, sage ich mal, Tagen oder Wochen irgendwie begleitet hat oder wo du sagst, hey, den finde ich cool oder so, dann kannst du den gerne mal mit uns teilen.
Ja, also ich spiele dann oft ein Lied, also so als Meme-Song, so just for fun. Das kann sein, dass es sich zu einem Ohrwurm entwickeln wird dann einfach. Mhm. Aber das ist dieser Capybara-Song. Mhm. Und das hat den Hintergrund, dass ich halt nur rein hobbymäßig, so einmal in der Woche oder seltener, einfach auch Tanzunterricht nebenbei. Und oh, cool. Das nehmen wir dann manchmal als so Warm-up-Lied, um die Leute ein bisschen aufzulockern, um die Stimmung aufzulockern. Mhm. Und wenn man dann das Lied auf 0,75 Tempo einstellt, dann hat das so einen richtig coolen Groove. Und wenn man das im Originaltempo anhört, dann kann es ein bisschen schneller sein. Aber wenn es so schnell ist, dann einfach auf 0,75 runterdrehen und dann kann man das so richtig gut grooven.
Cooler Tipp. Kennst du Pulp Fiction, den Film?
Ich habe den schon extrem oft gehört und ich wollte mir den schon öfter anschauen, aber leider habe ich mir den noch nicht angesehen.
Das ist echt ein Klassiker. Und der Titelsong von dem Film, der ist es auch ein relativ altes Lied und der wurde aber für den Film auch einfach schneller, ich weiß jetzt nicht, ob abgespielt oder neu geremaked, aber ganz ähnlich. Ne? Die haben da so ein bisschen Power reingebracht durch schnelleres Abspielen, also das Gegenteil von deinem Lied. Ich habe die Band Buntspecht, die mich in den letzten Tagen so ein bisschen begleitet hat. Kennst du die?
Nein, also in Bands bin ich relativ unbewandert und da bin ich so ein bisschen so in meiner Nische. Und höre am liebsten so Filmmusik oder so weiter, motivierende Filmmusik. Und dann ein paar von, ich sage jetzt mal, diesen Liedern, die man so eben für den Tanzkurs dann auch machen und so weiter. Also da bin ich eher so sehr nischig reingezwungen, sage ich jetzt mal, in diese Gruppe. Und sonst kenne ich relativ wenig.
Ich glaube, die kommen sogar aus Österreich. Und die haben ein Lied, das heißt Hinter den Masken. Und das ist wirklich, also das ist auch ein bisschen speziell, würde ich sagen. Ist sicher nicht für jedermanns Geschmack, für jedermanns Ohren oder jeder Frau's Ohren. Aber ich finde es richtig cool und das ist mein Teil sozusagen für die Playlist. Kannst du ja gerne mal reinhören.
Passt. Werde ich nach der Episode auf jeden Fall machen.
Ja, unbedingt sofort. Cool, ich würde sagen, lass uns doch mal direkt reingehen in das Thema Zielgruppe. Ist ja von allen Marketingberatern so, hey, du musst die Zielgruppe finden, bla 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 und so. Wie hast denn du deine gefunden? Wie bist du da rangegangen? Erzähl doch mal davon.
Ja, also es wär cool, wenn man einfach da jetzt die ganze Zeit im Gespräch, nur so als Kontext, ich bin ungern die Person, die da jetzt einfach fachsimpelt und einfach vor sich hinredet, ja, theoretisch sollte das so sein, theoretisch solltest du das machen oder das machen, weil das ist immer sehr individuell. Und die Motivation von dem, warum man eine Zielgruppe ansprechen möchte oder sich eine Zielgruppe aufbauen möchte, ist auch immer sehr individuell und das wandelt sich dann mit der Zeit, je nachdem, wie man sich dann entwickelt. Und bei mir war das zum Beispiel am Anfang ganz so, also da, wo ich dann angefangen habe, als Freelancer zu arbeiten, habe ich mir gedacht, so, hey, ich sollte mir Autorität aufbauen und nebenbei passives Einkommen wäre auch nicht schlecht. Mhm. Also diese, ich sage jetzt mal, externen Motivationsfaktoren haben da eine große Rolle gespielt. Mit der Zeit hat sich das natürlich gewandelt, aber damals war das so. Und deswegen habe ich angefangen, YouTube-Tutorials zu machen, weil ich gedacht habe, so, ja, Autorität aufbauen, wenn man den Leuten was beibringt, dann ist das schon eine Art von Autorität. Und nebenbei, wenn ich dann auch die Affiliate-Links von verschiedenen WordPress-Plugins verchecken kann, weil man da für das Tutorial die Pro-Version braucht oder sowas, könnte da vielleicht eine gute passive Einkommensquelle entstehen. Und so hat es eigentlich mit dem YouTube-Channel angefangen. Und da nach ungefähr 150 bis 200 Tutorials habe ich dann gemerkt, so, hey, ist doch nicht das Wahre. Aber das Lustige, was ich da gelernt habe, ist, dass ich mir eine komplett andere Zielgruppe aufgebaut habe. Weil am Anfang so, ja, Freelancer, ich hätte gerne mehr Kunden und so, Autorität aufbauen. Und mit YouTube-Tutorials für WordPress spricht man aber keine Marketing-Manager an oder Content-Manager in den großen Firmen, sondern eher Leute, die sich das selbst beibringen wollen oder die Probleme selbst lösen können. Und da habe ich erst nach den 150 bis 200 Videos gemerkt, so, hey, eigentlich ist das ja eine falsche Zielgruppe. Und deswegen meinte ich, es wandelt sich mit der Zeit, weil da konnte ich entweder die Entscheidung treffen, okay, ich kill jetzt den YouTube-Channel, weil das einfach nicht die Zielgruppe ist, die ich ansprechen möchte. Oder so quasi wie von dem Englischen so double down. Ich gehe halt noch tiefer rein und schaue, was man da noch alles machen kann und baue mir quasi diese zweite Zielgruppe parallel auf. Und so hat sich das dann weiterentwickelt mit dem YouTube-Channel.
Und ich finde jetzt ja 100 Tutorial oder 150 hast du gesagt, ist ja wahnsinnig viel. Wie viel hast du da jeden Tag eins rausgehauen oder wie?
Es waren Phasen. Es waren Phasen, da habe ich in der Woche 5 rausgehauen, dann 2-3 Monate nichts und so weiter. Also je nachdem, wie groß da meine Motivation war und wie die Auftragslage gerade war, weil wenn ein Projekt war, wo ich mich darauf fokussieren musste, habe ich natürlich weniger gemacht. Wenn jetzt, ich sage jetzt mal, diese Lücke da war oder irgendein Loch bei den Aufträgen, bei den Stammkunden, dann war natürlich mehr Zeit da. Also immer so ein Auf und Ab.
Ich finde es witzig, dass du so angefangen hast, weil ich mir das auch überlegt habe. Also mein Hauptkanal ist LinkedIn, komme ja auch nochmal drauf kommen vielleicht. Und habe auch gedacht, vielleicht brauche ich noch einen zweiten. Und YouTube ist ja schon auch von vielen so Marketing-Experten und Expertinnen empfohlen. Aber ich habe mir gedacht, für mich so der Aufwand, das zu produzieren, das ist ja nochmal viel mehr als jetzt ein Audio-Thema, weil du ja ein gutes Licht und alles Mögliche drumherum haben musst. Und ich dachte immer, YouTube ist auch so ein bisschen, also jetzt nicht tot, aber so, ich weiß nicht, ich habe da nicht, obwohl viele gesagt haben, mach das mal, habe ich mich da nie so rangetraut. Da habe ich vollen Respekt, dass du das durchgezogen hast. Wie hast du den Switch dann gemacht von dem Kanal, dass es ein Tutorial-Kanal ist, zu einem Interview-Kanal? Einfach gemacht oder mit Konzept?
Ja, also das Konzept ist bei mir immer so ein bisschen live gestrickt, sage ich jetzt einmal, wo ich viel auch nach Gefühl entscheide, weil das halt auch mehr so ein persönliches Hobbyprojekt war und nicht so, hey, ich mache das für einen Kunden, das muss jetzt wirklich passen, sondern mehr, da waren einfach mehr Experimente dabei. Und die Erkenntnis, die ich gemacht habe, dadurch, dass wir jetzt im deutschen Sprachraum sind und die Tutorials alle auf Deutsch sind, ist, dass die Zielgruppe eigentlich viel zu klein ist für das, dass man sich irgendwie passives Einkommen aufbauen könnte damit. Also ich habe jetzt mal, vielleicht um ein paar Zahlen zu nennen, von den Werbeeinnahmen, weil irgendwann qualifizierst du dich ja für das Werbeprogramm von YouTube. Mhm. Da habe ich jetzt vielleicht nicht einmal, ich glaube um die 90 Euro im Monat oder sowas, was da reinkommt. Und dementsprechend auch von den Affiliate-Einnahmen von den Plugins, da ist halt auch nicht wirklich viel reingekommen, obwohl zum Beispiel, ich weiß nicht, darf ich da ein paar Plugins nennen von den Namen her?
Gerne, ja.
Okay, also das ist keine Werbung, keine Produktplatzierung, aber zum Beispiel Elementor, wenn sie das noch immer machen, damals haben die 50% Provision geboten.
Echt krass.
Was ziemlich viel ist.
Sau viel,
die meisten, ja. Die meisten bieten nämlich 20% an oder weniger. Und deswegen so, hey, es sind ja relativ viele Elementor-Tutorials im Internet herumgeschwommen. Und wahrscheinlich war ein Großteil davon wegen der Provision motiviert. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel so Tutorials machst, was bei mir gut gezogen ist, ist zum Beispiel das mit den Formularen, wie man gut ein Elementor-Formular bauen kann. Und das ist natürlich ein Pro-Feature, wenn du das nativ in Elementor machen willst. Deswegen hat das dann ganz gut gezogen. Aber da war es auch vielleicht im Quartal 100 bis 200 Euro im halben Jahr oder sowas. Und jetzt halt gar nichts mehr, weil die haben dann auch die Affiliate-Systeme mit der Zeit geändert und ich weiß nicht mal, ob die Links noch überhaupt funktionieren. Und mit der Zeit habe ich dann aufgehört, das zu verfolgen, weil da macht man sich, glaube ich, mehr kaputt, wenn man dann so stark auf das Finanzielle raus ist, was dann sowieso kein großes Potenzial hat, um da irgendwie groß was draus zu werden. Und weil du gefragt hast wegen dem Wandel, wie sich das dann später geändert hat, also ich habe dann einfach gemerkt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Tutorials und so quasi so ein leichtes Tutorial-Burnout gehabt und dann habe ich einfach gar nichts mehr gemacht auf YouTube. Mhm. Aber dann wollte ich mit der Zeit doch irgendwas machen. Und dann kam schon die Zeit, wo die KI-Themen schon relevanter wurden und so, hey, das wird vieles verändert und so weiter. Und theoretisch wird, glaube ich, die Zeit kommen, wo man sich einfach die Tutorials leicht generieren kann, so ein Video, weil das Wissen einfach frei verfügbar ist und wenn die AI-Modelle das Wissen haben und irgendwelche Videoformate halt von dir oder Fotos, dann können die das, glaube ich, ganz gut dann auch generieren. Und das ist bei weitem noch nicht so weit heute, vor allem dann auch mit dem WordPress-Backend, wenn man dann herumklickt und herzeigt und das Ganze, kann das, finde ich, noch nicht so leicht generiert werden, aber früher oder später wird das, glaube ich, der Fall sein. Und dann habe ich mir auch überlegt, was ist mein unfairer Vorteil, also unfair advantage, was man so im Englischen dann oft hört. Hm. Und dadurch, dass ich dann schon mehrere Jahre in der Organisation vom WordCamp Vienna drinnen war, habe ich schon ein paar Leute aus der Branche kennengelernt, so in real life. Und da haben wir auch gequatscht und wir haben uns einfach persönlich gekannt. Und deswegen habe ich dann das umgeschwungen, den YouTube-Channel auf Podcast-Interviews.
Ja.
Im WordPress-Bereich. Und das hat sich dann eigentlich gut ergeben, weil das war halt der Vorteil, wo ich mir gedacht habe, eine KI kann das so leicht nicht kopieren, weil da sprechen zwei Leute miteinander und aus Erfahrungen und ja, eine KI kann das halt nicht erfinden. Und das war halt der Motivationsfaktor, um dann wirklich dann von den Tutorials wegzugehen in Richtung zu den Podcast-Interviews. Und wenn ich mir so nach mittlerweile 2 bis 3 Jahren die Statistiken anschaue, dann war der Channel auf jeden Fall besser unterwegs, wo die Tutorials da waren, weil das einfach eine viel breitere Zielgruppe ist, die man da anspricht, wenn man dann wieder beim Thema Zielgruppe. Hm. Aber das ist dann umso nischiger gewesen, jetzt dann den Podcast anzufangen und dann noch im deutschen Sprachraum. Aber dafür ist lustigerweise dann auch das Feedback oder dass mich die Leute anschreiben oder fragen oder wenn wir auf dem WordCamp sind oder sowas, dann sprechen mich die Leute viel mehr wegen dem Podcast an, aber bei den Tutorials hat mich niemand drauf angesprochen. Und das ist, finde ich, mega interessant. Also die Zielgruppe, die ich jetzt anspreche, ist viel nischiger, aber dafür bekomme ich halt viel mehr Feedback zurück, so in die Richtung.
Ja.
Und das fand ich eine coole Erkenntnis, dass es doch weniger Leute sind, aber die Reaktionen und dass die Leute, wo ich merke, hey, da kommt irgendwas zurück, ist halt viel gewachsen.
Ich kann das total nachvollziehen und gerade das Thema so, weil, also ich lasse mich auch manchmal so beraten und hör dann immer so, ja, du musst einfach mehr Follower und mehr Reichweite und dies und das und alle wollen mehr Reichweite. Und ich kann das zum einen verstehen, jetzt zum Beispiel ist ja fürs Ego auch schön, wenn man jetzt so viele Follower hat. Am Ende aber, ne, wenn ich 1 Million Follower habe, die aber alle nicht bei mir kaufen, bringt mir das ja nicht so viel, wie wenn ich 1000 Follower habe, von denen aber die Hälfte bei mir auch Sachen kauft, weil die halt viel besser in meine persönliche Zielgruppe reinpassen. Und da habe ich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Ich habe jetzt von der Reichweite her, die Zahlen weiß ich jetzt nicht auswendig, aber bei Podigy kann man die ja anschauen, sind jetzt okay, jetzt nicht mega gut für einen relativ neuen Podcast, aber okay. Und da kamen auch schon 2 Kundinnen darüber und ich habe ja auch schon jetzt coolerweise einen Podcast-Partner, die Gehirngerecht GmbH, die da jetzt mir mal für 1 Jahr lang finanzielle Unterstützung geben, weil die halt sehen, okay, die Zielgruppe sind ja genau die Leute, die wiederum erreichen wollen, also die HörerInnen jetzt, ne? Obwohl das jetzt von der Anzahl her wahrscheinlich bei anderen so Laber-Podcasts oder so viel mehr sind, aber da ist ja nicht deren Zielgruppe. Deswegen finde ich das schon wichtig und spannend, dass man sich da nicht so verleiten lässt von so einer Reichweiten-Nachrennerei. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll, voll. Da weiß ich voll, was du meinst. Und da spielt das auch ein bisschen so in die Rolle, ob du dich nach den Statistiken richtest oder nicht, oder ob du den Zahlen nachgehst oder nicht. Und es ist natürlich mega schlecht fürs Ego, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Hey, die Views gehen nach unten und so weiter. Aber wenn du rein nach dem Gefühl vorgehst, dann finde ich, es ist jetzt aktuell viel besser. Ich werde dann vielleicht auch vereinzelte Tutorials wieder machen. Einfach schon sehr, sehr zielgerichtet, wo ich weiß, hey, was will ich damit bewirken? Und das, was bei mir gut funktioniert hat, ist zum Beispiel dann auch, also jetzt in Bezug auf Kundengewinnung, ist jetzt das sind solche simplen Sachen, wie wo sich die Leute aufhängen. Also wie kannst du jetzt eine Website migrieren? Wie kannst du ein Backup korrekt einrichten, also einfach solche Sachen, wo man, oder Domain ändern halt, da muss dann auch in die Datenbank rein und dann in der Datenbank die ganzen alten Domain-Einträge anpassen. Und diese Sachen, da habe ich gemerkt, da haben mich die Leute dann teilweise angeschrieben, weil einfach nur Frage-Antwort, aber ein paar haben mich dann wirklich damit beauftragt, weil die gesehen haben so, hey, ist doch komplexer und ich sehe, du kannst das, bitte mach das gleich für mich.
Ja.
Und dann habe ich mir auf der Website eine Preisliste erstellt für so ganz simple To-Dos, ebenso wie du das, glaube ich, auch hast mit Website-Umzug, dann WordPress-Setup und diese ganzen Sachen.
Ja.
Und dann kann ich einfach den Leuten sagen so, hey, das ist die öffentliche Preisliste, ich kann das gerne zu dem Preis machen. Und da sind auch ein paar gute Kooperationen entstanden, dann auch mit anderen Agenturen zum Beispiel, wo die sich wirklich nur auf das Webdesign fokussieren wollen und einfach jemanden brauchen, der denen die Website live stellt oder ein WordPress-Setup vorbereitet, inklusive Security-Einstellungen und das Ganze, oder eine Website umzieht zu einem anderen Hosting-Anbieter. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass man das, glaube ich, ziemlich gut dann auch, ich sage jetzt mal, passiv verkaufen kann und um so 2 Ecken dann einfach so zu dem Umsatz kommt über das Content-Marketing, wenn ich das jetzt so betiteln darf.
Ja, darf so, finde ich, ist auch, das ist auch wieder, ich merke schon, wir haben mehr Ähnlichkeiten, als ich vorher dachte, weil genauso mache ich es auch bei LinkedIn. Ich schreibe ganz viel, keine Ahnung, jetzt gestern war World Backup Day, da habe ich was geschrieben zum Thema, warum Backup wichtig, was man machen kann und was die Königsklasse wäre und was man mindestens tun sollte und so. Und dann, wenn es 3 Leuten hilft und die danach Backups machen, finde ich es ja schon geil, weil das einfach ein wichtiges Thema ist. Und wenn die 4. Person sagt, hey, das ist mir zu blöd, ich habe jetzt gecheckt, das ist wichtig, aber bitte mach du das, dann ist ja doppelt cool. Ne? Dann hat man 3 geholfen und einer ist Kunde geworden. Also mit so Wissen teilen, finde ich, kann man echt gut, kann man auch gut eine Reichweite aufbauen, auch wenn die nicht so mega groß werden muss und eben auch den Menschen helfen und ja eine Zielgruppe finden. Moin aus dem Schnitt und eine ganz kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf meinen Partner gehirngerecht.digital. In den letzten Wochen und Monaten ging es ja hier besonders mit den ExpertInnen-Episoden ganz oft um digitale Barrierefreiheit. Wenn du jetzt selber ExpertIn für digitale Barrierefreiheit werden willst, dann hat gehirngerecht.digital jetzt ein super Angebot, denn im Komplettpaket lernst du alles, was du als Solo-Selbstständiger wissen musst, um barrierefreie Webseiten zu erstellen. Es gibt einen Kurs über 6 Module, dauert 3 Monate. Da bekommst du ganz viel Input, du bekommst Workshops, E-Learnings, eine Community. Und das Beste ist, 90% der Kosten können sogar gefördert werden. Guck einfach mal rein auf gehirngerecht.digital, da findest du alle Infos zu diesem coolen Workshop. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne ein Abo da und erzähl deinen Freundinnen davon, denn dann haben noch viel mehr Menschen die Möglichkeit, WordPress besser zu verstehen und zum ExpertIn für digitale Barrierefreiheit zu werden. Danke und schon geht's weiter mit der Episode. Was ich noch spannend fände bei dir, ob du mal überlegt hast, so ein, weil das auch wäre auch wieder eine Parallele zu mir, ob du überlegt hast, mal abwechselnd zu machen. Eine Woche Interview, eine Woche Knowledge Base.
Ja, aber das ist dann ein bisschen anders gedacht. Also jetzt nicht wirklich so klassisch Tutorials, weil dann wären wir auch wiederum bei den Zahlen. Wenn zum Beispiel, hey, auf YouTube hast du ja dann auch immer die durchschnittliche Videolänge. Und wenn du dann einmal ein Video postest mit 5 Minuten, ein anderes Video mit 1,5 Stunden, dann zerhaut es dir halt die ganzen Statistiken und YouTube ist durcheinander und so weiter. Und deswegen teilen das, glaube ich, viele Leute auch auf Short-Channels und Long-Form-Channels mit Podcasts und vielleicht auch normale Videolängen-Channels. Ich mache das bei mir alles in einem. Mhm. Aber wegen Knowledge-Base-Videos, da habe ich jetzt angefangen, vor kurzem einfach Livestreams zu machen. Und da haben wir, glaube ich, also jetzt, wo wir das aufnehmen, das wird dann ein bisschen zeitversetzt sein, aber schaut einfach mal auf den Channel vorbei, wann der nächste Livestream passiert, weil da haben wir mit dem Dominik Stratl, Grüße geht raus, angefangen, Livestreams zu machen zum Thema Live-Coding. Das ist dann speziell dann auch an Developer gerichtet, wo wir uns mit Themen beschäftigen, die sehr technisch sind, wo wir auch in den Code eintauchen. Und da ist dann wirklich auch sehr viel Knowledge dabei, wo wir dann auch jeweils aus eigenen Erfahrungen sprechen.
Jetzt habe ich den Anfang gerade verpasst. Das war bei YouTube oder nochmal an einem anderen Kanal?
Das ist auch alles auf YouTube.
Okay, verlinke ich auch in Shownotes.
Genau, ich versuche das jetzt auch experimentieren mit LinkedIn und LinkedIn Live und solchen Sachen, aber das sind alles so Experimente, wo ich nicht weiß, wie das auslaufen wird, ob das dann weiterhin bestehen wird. Mhm. Aber YouTube ist so der Headquarters von Content Management und Content Creation für mich.
Ah, das finde ich, wo du LinkedIn Live erwähnst. Ich habe lange LinkedIn Live Audio gemacht, über 2 Jahre. Das war auch so ein bisschen der Vorreiter von dem Nerdcafé Podcast jetzt. Also das hieß damals Nerdcafé Live und es war so cool, weil du halt in LinkedIn selber wachsen kannst und da ja schon viele von der potenziellen Zielgruppe zumindest sitzen. Und da, ich glaube, warst du da nicht sogar mal zu Gast? Ich glaube schon, gell?
Ja, da war ich einmal zu Gast. Ja. Und das war auch ganz cool, weil da habe ich gemerkt, das war, glaube ich, meine erste Connection dann damit, hey, es kommen tatsächlich Leute zu den Live-Events. Es ist nicht einfach so ein ja. Marketing-Ding, so dass ich posten kann, sondern es waren tatsächlich dann auch Leute da. Und das fließt dann vielleicht auch gut in das Thema Community. Ja. Weil du hast ja mit dem Nerdcafé Live, war das, glaube ich, der Name? Sorry, wenn ich den Namen jetzt irgendwie verdreht habe.
Nee, war so, Nerdcafé Live.
Und da hast du dir, finde ich, ja eine ziemlich gute und loyale Zielgruppe dann auch aufgebaut, von einer Gruppe von Menschen, die da wirklich immer wieder reingehört hat, oder?
Das war so und deswegen finde ich es umso mehr schade, dass LinkedIn das Format leider eingestellt hat dieses Jahr. Und zwar ziemlich spontan haben sie im letzten Jahr, im Oktober oder so, informiert, dass sie das zum Jahresende hin einstellen. Und ich war damals oder bin da immer noch in so einer LinkedIn-Audio-Creators-Gruppe und wir haben auch so einen kleinen Kontakt zu LinkedIn und haben halt gedacht, also wir wussten, dass es irgendwann eingestellt wird oder wir haben das vermutet, sagen wir es so, aber dass es dann so schnell ging, ne? Sogar wir haben das nicht früher erfahren und dass sie das so von heute auf morgen kommunizieren und dann gesagt haben, übrigens alle Events, die ihr für Januar eingeplant habt, die werden wir einfach löschen und so. Das fand ich einfach richtig schade. Und mein Vorteil war aber, dass ich den Podcast schon ein bisschen vorher gestartet habe und dadurch schon Leute mit drüber nehmen konnte. Ja, weil es ist ja super schwer, wenn ein Kanal eingestellt wird und dann sagt man den Leuten, ab morgen bitte da und da folgen. Das geht ja nicht. Du musst das ja immer wieder erwähnen und das eine Weile parallel fahren. Und genau, das hat schon geholfen, den Podcast so ein bisschen aufzufangen oder aufzubauen. Und was aber ja bei dir nochmal ein anderes Thema ist, worüber wir gerne gleich sprechen, ist ja die Community, die man so wirklich aufbaut, wo man sich anmelden kann. School, Circle, Facebook-Gruppen, diese Dinge, die habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber es ist eine Überlegung, das auch irgendwann zu machen. Da hast du ja, glaube ich, eine Community als Plattform so richtig, gell?
Ja, voll. Weil nach dem guten Marketing Best Practices ist es ja auch immer so, wenn du Content produzierst, dann solltest du die Leute auch irgendwo hinschicken, damit du dann Kontaktdaten hast, E-Mail-Adressen, damit du die auch anschreiben kannst. Und ich habe halt lange Zeit den Podcast dann gemacht, so ja, da ist die Podcast-Episode, bitte liken, kommentieren und fertig. Aber so wirklich kannst du dann über YouTube die Leute nicht erreichen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Video veröffentlichst, ich meine, im Podcast-Format ist das, finde ich, angenehmer, weil dann hast du dann mit dem RSS-Feed, kannst du das in den Podcast-Apps jeweils abonnieren. Und dann bekommst du halt wirklich die neue Podcast-Episode. Ich glaube, letztens habe ich gehört, dass bei Spotify das auch nicht immer ausgespielt wird. Aber bei den klassischen Podcast-Apps wird, glaube ich, alles ausgespielt, was man abonniert hat. Aber bei YouTube ist das halt mega problematisch, weil auch wenn die irgendwer abonniert hat und du ein neues Video veröffentlichst, du erreichst nur einen Bruchteil von den Leuten, die dich abonniert haben. Und das verschwimmt dann auch immer mit der Zeit. Deswegen kannst du die Leute nicht wirklich erreichen dann über YouTube, auch wenn du dir ein Following aufbaust.
Also bei mir ist so, wenn ich andere Podcasts bei Spotify, du hast, glaube ich, kein Spotify, gell? Aber ich bin mega Fan von Spotify. Ich habe in der App gibt es so einen Reiter, der heißt halt neue Episoden. Und wenn du da reinklickst, bekommst du alle Episoden von allen Podcasts, die du abonniert hast. Auf dem Homefeed tatsächlich werden nicht alle ausgespielt, da ist natürlich der Algorithmus wieder dabei und so. Aber es gibt zumindest einen Stream, wo du alle sehen kannst. Aber das gibt es, glaube ich, bei YouTube auch.
Ja, nur wer verwendet das? Also bei YouTube gehst du auf die Startseite, schaust, was dir vorgeschlagen wird und fertig. Also der Algorithmus ist einfach schon so gut, dass du sicher zwei, drei Vorschläge hast, wo du draufklickst, obwohl du gar nicht draufklicken willst. Dann kommst du halt gar nicht zu dem Feed.
Also ich mache das tatsächlich ich gucke YouTube eher auf dem Fernseher, nicht so sehr am Computer. Und ich habe jetzt, weiß ich nicht, 20, 30 Kanäle abonniert. Und da mache ich es manchmal schon, dass ich einzeln durchgehe. Aber vielleicht bin ich da auch eine Besonderheit damit.
Ja, also jeder verwendet es halt auf eine eigene Art und Weise. Bei Podcast verwende ich halt die Apple Podcast-App. So schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder sowas. Und das hat für mich immer super funktioniert. Also da habe ich meine Lieblingspodcasts drinnen. Und da höre ich mir das auch immer an. Und deswegen ist das schon ein Tool, eine App, wo ich weiß, hey, das passt für mich. Aber eben wegen der Community, was du vorher angesprochen hast, das wäre eben da ja die Motivation, das anzufangen, war einfach auch die, hey, es war halt die Zeit, wo jeder gefühlt eine Community angefangen hat, auf School oder sowas. Das war die Zeit, wo halt wirklich School mega gehypt wurde, die Plattform. Und dann so, eigentlich ist der Gedanke ja ziemlich cool. Du hast eine Community, du hast deine Leute, du kannst dich hinschicken, du hast die Kontaktdaten und du kannst den Leuten, wenn du willst, dann auch was verkaufen, was jetzt nicht der Hauptmotivator ist bei mir, aber sicher irgendwo im Hinterkopf auch mitspielt der Gedanke.
Klar.
Aber ist halt irgendwie cool, dann so einen eigenen Platz im Internet zu haben, wo sich die Leute versammeln. Aber das Problem, vor allem bei WordPress, weil wir jetzt in der WordPress-Branche sind, finde ich, ist extrem schwierig, weil der Community-Aspekt von WordPress ist sehr, sehr groß. Und wenn du das jetzt nur Community-basiert machen willst, dann gibt es ja schon eigentlich ziemlich viel. Also es gibt ja die von WordPress, die WordPress-Foren, die Knowledge-Bases, es gibt WordPress-TV als YouTube-Channel, es gibt die WordCamps und so weiter. Und wenn du dann was Eigenes durchziehen willst, dann spaltest du ein bisschen so deine Community. Wohl dann kommt dann eher da noch dieser Marketing-Aspekt dazu. Ja, Leute, die jemanden folgen, die folgen einfach jemanden, weil sie die Person mögen. Und die können ja auch mehreren Sachen folgen. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen, finde ich. Und da gibt es keine ideale Lösung. Aber ja, so hat dann bei mir halt einfach die Community gestartet. Also kurz erwähnt, das ist das WP Office, komplett kostenlos. Und da kann sich einfach anmelden, in Gespräche eintauchen. Und dann haben wir auch einmal im Monat so eine Sprechstunde. Also nur um da mal kurz unterschwellige Werbung zu machen.
Du gerne, ich verlinke es auch natürlich.
Danke. Und der Marketing-Gedanke da oder der Geschäftszweig-Gedanke, besser gesagt, war dann einfach oder ist noch immer, dass wir dann einfach Workshops verkaufen, die halt sehr gut vorbereitet sind und sehr umfangreich sind. Und diese machen wir dann kostenpflichtig. Und den ersten Workshop, den wir da gemacht haben, ist zum Thema Ladezeitoptimierung bei WordPress. Und das ist dann, der Gedanke ist eher, die Leute anzusprechen, die dann schon länger mit WordPress arbeiten, die sich aber mit diesen ganzen zusätzlichen Themen, also finde ich nicht, dass es ein zusätzliches Thema ist, aber du musst mal zu einem gewissen Punkt kommen, dass du dich mit dem Thema mal gründlicher beschäftigst, ist eben dann Ladezeit, Datenschutz, Security, jetzt auch Barrierefreiheit und das Ganze. Also gibt es verschiedene Themen, die du abgreifen musst, als ich sage jetzt mal WordPress Professional, wenn du deine Kunden halt vollwertig langfristig betreuen möchtest, weil da wirst du mit vielen Themen konfrontiert. Und das ist so mein persönliches Ziel, ist einfach diese zusätzliche Brücke zu schaffen zwischen, hey, du musst nicht einfach nur selbstständig sein und über Ups und Downs über mehrere Jahre diese ganzen Sachen lernen. Du musst nicht bei einer Agentur angestellt sein, um von den Wissen der Agentur das ganze Know-how aufzusaugen, sondern dass es halt ein dritter Weg ist, wo du das kompakt gelernt, wo du das kompakt lernen kannst, besser gesagt. Und das ist so mein persönliches Ziel. Aber das wird sicher noch einige Jahre dauern, bis wir die ganzen Bereiche abgedeckt haben. Aber wir sehen jetzt mal Ladezeit, Optimierung am Visier. Und so schaut es aktuell aus in der Community.
Gut, da kommen ja auch immer neue Themen dazu. Hattest du nicht auch bei LinkedIn gefragt nach Tipps, wie man eine Seite möglichst schlecht was die Geschwindigkeit angeht, möglichst schlecht umsetzen kann, um so ein Negativbeispiel zu haben?
Ja, voll, weil wir geben den Teilnehmern ja auch eine Website zum Üben, zum Testen. Und da wollten wir das Worst-Case-Szenario haben, damit das ist noch immer so ein Labo-Setting, also ist nicht keine Website aus dem Real Life. Wir haben diese Probleme halt wirklich selbst reingesteckt, damit die Website schlecht ist. Deswegen entspricht das nicht zu 100% der Realität, aber ich glaube, wir sind da relativ nah dran.
Ja, schlechter Hoster wahrscheinlich ist so ein guter, habe ich glaube ich auch kommentiert.
Ja,
schlechter Hoster wählen.
Ja, da liegt es ziemlich oft dran, dass einfach die Leute mehr nach dem Preis schauen als nach der Qualität und es gibt halt viele Hostinganbieter, die genau in der Mitte liegen, die nicht teuer sind und wirklich Top-Leistung liefern. Aber das ist dann wiederum ein eigenes Marketing-Thema, weil jeder Hosting-Anbieter hat Top-Marketing-Material, ist natürlich der beste und der schnellste Hoster.
Ja.
Aber wie es wirklich ausschaut in der Realität, das merkst du dann erst, wenn du den Hosting-Anbieter ausprobierst.
Magst du kurz, um nochmal ganz kurz über deine Community da auch zu sprechen, magst du kurz erzählen, welche Plattform du gewählt hast und warum?
Voll, weil jetzt mal ein bisschen abgedriftet.
Ja.
Aber ja, ich habe, damit das schnell geht, habe ich dann einfach eine fertige Third-Party-Plattform genommen, in dem Fall diese Circle. Also sowas ähnliches wie Skool, falls jemand im Thema ist. Nur bei Circle kann man sich da mehr einstellen in Bezug auf Farben, Logo und so weiter. Und da bin ich mehr auf der Seite, hey, ich will auch, dass es schön ausschaut, weil Skool finde ich zwar nett, ich verwende es auch, weil ich Teilnehmer bin oder Mitglied bei manchen Communities, aber mich nervt das immer, dass dann immer dieses Skool-Logo da oben steht und so weiter. Und das Design halt immer so ein bisschen kindlich ausschaut. Und deswegen, ich meine, bei Circle kann man jetzt auch nicht wahnsinnig viel einstellen, aber zumindest hast du mehr Kontrolle über die Farben. Und am liebsten hätte ich das gerne alles safe-hosted auf WordPress, weil da kannst du dir natürlich 100% einstellen, aber dann gibt es noch immer die Realität, wie viel Zeit willst du dafür aufwenden oder hast du dafür, weil das ja eigentlich ein Hobbyprojekt, was du selbst querfinanzierst, das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, dass man sich das immer selbst mit der eigenen Zeit oder mit dem eigenen Budget querfinanzieren muss. Und da muss man dann auch irgendwo den Mittelweg finden zwischen, hey, ich will doch was auf die Beine stellen, aber ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Euro, um ein halbes Jahr dran zu arbeiten, an dem zu basteln und das fertigzustellen, sondern irgendwie musst du die Idee dann auch testen. Weil normalerweise übernimmt dann die Verantwortung dann bei den Projekten der Kunde. Ja. So, hier, ich habe eine Idee, ich hätte das gerne umgesetzt und ob das dann funktioniert oder nicht, das ist die Verantwortung vom Kunden. Ich setze es einfach technisch um, damit das wirklich top funktioniert. Aber hier bist du dann quasi, keine Ahnung, Chef, Umsetzer und alles in einem, hast du die ganzen Aufgaben auf deinen Schultern und irgendwo musst du dann auch testen, hey, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wie viel Zeit will ich dafür aufwenden, damit du dann jetzt nicht zu viel investierst und dann stellt sich heraus nach 150 oder 200 YouTube-Tutorials, hey, du hast die falsche Zielgruppe angesprochen und solche Sachen.
Ich würde noch ganz kurz was zu dem Circle sagen, weil ich habe das Google auch selber ausprobiert als Host von der Gruppe und weiß, dass das 100 Euro oder Dollar im Monat waren. Wie ist es bei Circle? Kostet das was?
Also die hatten einen Free-Tier. Ich glaube, die haben die letztens den gestrichen. Ich habe da seit Anfang an die Paid-Version gehabt, einfach auch mit 100 Euro im Monat. Mhm. Weil, ich habe mir gedacht, ja, das ist mal zum Ausprobieren ganz nett. Und dann, die haben aber auch gute Features, also das ist auch keine Werbung für die, aber das, was cool ist oder was man sich gut mit WordPress-Plugin abbilden kann, ist ein Community-Forum und so eine Plattform, wo man sich eintun kann. Da kannst du dir schon einfach ein WordPress-Plugin installieren und fertig. Mhm. Aber was ich cool fand, dass die auch diese ganzen, wenn man das natürlich nutzt, dann auch so Livestreams integriert haben oder so Räume, nennen die das, ja, wo du dann wie in einem Zoom-Raum sitzt, in einem Zoom-Meeting und du kannst dann einen Community-Call machen zum Beispiel. Und so machen wir dann immer die Sprechstunden, dass es dann mehr so ein Zoom-Meeting ist, also integriert dann natürlich in diese Plattform mit Logo und so weiter, weil das alles von Circle kommt. Mhm. Und das hat mich dann überzeugt, einfach weil alles in einem drinnen ist. Ich muss mir nichts mehr aufsetzen, sondern kann Logo einfügen, Farben einfügen und das meiste ist dann natürlich Content und die Texte vorbereiten, Bilder vorbereiten. Aber so, sobald das fertig war, war die Community eigentlich auch fertig.
Ja, cool. Und meine Abschlussaussage zu dem Thema Zielgruppe war natürlich, alle sagen, hey, du musst für die Zielgruppe schreiben und posten und bliblablo und machen und so. Und ich wusste am Anfang gar nicht genau, wer meine Zielgruppe ist und habe dann, vielleicht ist das auch mal ein Ansatz, den man mal ausprobieren kann, wenn man jetzt ganz neu anfängt. Und das sind ja vielleicht ein paar der HörerInnen hier. Ich habe einfach bei LinkedIn angefangen, so zu schreiben, wie ich Bock hatte zu schreiben. Auf meine Art, ohne zu gucken, wer für wen es relevant sein könnte, sondern ich habe so gemacht, wie ich es cool fand. Und dann kamen die Leute zu mir und haben gesagt, finden sie auch gut. Aber ich habe das ein bisschen umgedreht, das Ganze, und habe so die Zielgruppe gefunden, die halt meine Art gut finden. Und das sind oft FreiberuflerInnen, aber auch so ein paar UnternehmerInnen und so, kleine mittelständische Firmen. Und fand ich auch mal, kann man auch mal erwähnen, es geht auch so, funktioniert auch so rum. Man muss nicht immer sich verstellen und komplett für Leute schreiben, dessen Sprachgebrauch man vielleicht gar nicht selber hat. So, ne? Das ist ja auch, muss man sich ja immer mega anstrengen dann, um zu formulieren, wenn man das gar nicht selber so macht im Alltag.
Voll, voll. Und da bin ich voll bei dir. Und du wirst zum Beispiel von mir, glaube ich, nie einen Blogartikel sehen oder so, weil ich halt schreiben gar nicht mag und da bin ich gar nicht dafür geeignet. Deswegen habe ich dann meinen vollen Fokus auf Video gelegt, ja, weil mir das einfach näher liegt. Und ja, wie du sagst, also da kann ich mich noch zu 100% unterschreiben. Also man entwickelt sich weiter, man kennt den Markt ja eigentlich am Anfang gar nicht. Du musst erstmal herumprobieren, herumtesten, um zu sehen, hey, wo fühlst du dich als erstes wohl und was wollen die Leute? Und da irgendeine Überschneidung zu finden, ja, ist mega schwierig. Also da musst du erstmal viel Zeit investieren und einmal den Markt, die Zielgruppe kennenzulernen und dann siehst du dann vielleicht irgendwelche Ergebnisse, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie von großen Ergebnissen sprechen kann, sondern ich mache das einfach lange, deswegen habe ich da schon mich selbst so weit kennengelernt, dass ich weiß, hey, was will ich machen, was will ich nicht machen und auf welche Videos haben die Leute reagiert und auf welche Videos haben die Leute schlechter reagiert. Ja. Also das sind die Erfahrungen, die ich habe, aber ich habe da jetzt keinen irgendwie Top-Podcast, Top-YouTube-Channel in dem Bereich, sondern es ist halt extrem nischig, es ist deutschsprachig und deswegen kommt das zwangsläufig dann bei vielen Leuten unter. Aber das ist auch schwierig, so irgendeine Art von Erfolg zu definieren. Also ich bin sehr happy damit. Ich mag das auf jeden Fall weitermachen und vor allem das mit dem Podcast würde ich extrem gerne weitermachen. Mhm. Und dann würde ich nebenbei ein paar Experimente starten, um zu sehen, hey, vielleicht würde was anders gut funktionieren. Vielleicht würde ich mich auch in einem anderen Format gut fühlen. Und einfach dieses Experimentieren und die ganze Zeit auszuprobieren, schauen, was passt nicht. Das ist, finde ich, das Interessante. Und das ist das, was viele Leute einfach machen sollten. Und wenn ich da die Leute, die jetzt zuhören, zu irgendwas ermutigen kann, dann einfach zu dem...
Stopp, da muss ich reingrätschen, weil okay. Das ist, da greifst du meine Abschlussfrage vor.
Okay, passt.
Sorry für den radikalen Interrupt. Zurückgespult. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank, Dominik. Mit Blick auf die Uhr könnte ich zwar noch stundenlang weiterreden, aber ich habe heute so ein bisschen Aufnahmemarathon. Und,
ich habe da noch eine Aufnahme heute, also da sind wir okay, ist gut. Parallel unterwegs, ja.
Hab jetzt noch ein Abschlussangebot für dich und da kannst du, glaube ich, deinen Satz dann gleich weiterführen. Stell dir vor, bei google.de oder google.at in deinem Fall darfst du unter dem Suchschlitz einen Satz platzieren für 24 Stunden, der aber keine Eigenwerbung sein sollte, weil die Eigenwerbung kommt in den Shownotes und so, das ist auch alles dabei, aber für diesen Satz bei google.at keine Eigenwerbung, was würdest du da hinschreiben?
Also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von einfach ausprobieren und mal schauen, wie es funktioniert. Also dieses, es muss nicht immer so zu 100% durchdacht sein, weil meistens geht das auch gar nicht. Vielleicht wäre der Spruch einfach so, ja, mach einfach, weil ich mir das von Nike so abschauen kann. Aber das passt auch irgendwie gut dazu, weil ich finde, da ist auch viel Angst dabei, sich da irgendwie zu rüber zu trauen und so, hey, was, vor allem, wenn du dann auch so Content anschaust von anderen Leuten, wie das andere machen in der Branche und ich habe das Glück und Pech, dass ich manchen Themen einfach oder Bereichen ignorant bin. Mhm. Deswegen schaue ich auch nicht viele Sachen von anderen und deswegen hast du dann auch nicht dieses, hey, ich muss genauso gut sein oder ich muss besser sein, sondern ja, ich habe mal Bock, irgendwas zu machen, mal schauen, wie es wird. Und der Podcast hat ja mit einer Webcam angefangen, mit irgendwelchen Kopfhörermikro oder sowas. Also so ganz, ganz low level. Und wenn du dir die ersten Episoden anschaust, dann ist die Videoqualität auch grauenhaft. Mhm. Aber ja, ich finde einfach mit den Mitteln anzufangen, die man zur Verfügung hat, ist das Beste. Und einfach nicht aufhören, sich selbst weiterzuentwickeln, zu verbessern mit jeder Episode, mit jedem Content-Piece. Und dann einfach zu schauen, wohin die Reise führt. Und offen zu sein, einfach immer beobachten, sich selbst analysieren und einfach die ganze Zeit vorangehen. Ja.
Finde ich sehr gut. Ich fasse es zusammen als ausprobieren, anfangen und weiterentwickeln. Können wir das einloggen?
Können wir gerne machen, ja.
Super. Ich danke dir sehr. Liebe Grüße nach Österreich von ganz oben. Ich bin in Hamburg nach ganz unten oder noch ein bisschen weiter drüber raus. Ich komme aus München, aber habe so ein bisschen Österreich-Bezug dadurch. Wünsche dir eine ganz tolle weitere Woche. Vielen Dank für deine Zeit. Und in Hamburg sagt man Tschüss.
Passt. Wir sagen auch Tschüss. Manchmal Ciao, aber kommt aufs Gleiche. Ja.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.